Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von US-Wahlgelaber. Unser heutiges Thema haben wir besonders lange angekündigt, und zwar die USA als Weltmacht und wie sich ihre Rolle unter Trump verändert hat. Und dafür haben wir mit Samuel Schubert, selbst Amerikaner, aber vor allem Experte für Geopolitik, gesprochen. Aber bevor wir jetzt Herrn Schubert mit unserem schlechten Englisch überrollen, leiten wir mal ein bisschen ins Thema ein.
Genau, wir haben ja heute mal wieder einen konkreten Anlass, nämlich US-Präsident oder noch US-Präsident Donald Trump hat diese Woche einen Truppenabzug aus Afghanistan und dem Irak angekündigt.
Ja, ist ja super.
Ja, naja, also die Truppen würden ja sowieso abziehen. Jetzt fliegen sie halt früher heim und vor allem, das ist nicht mit den NATO-Verbündeten abgesprochen gewesen. Die sind jetzt etwas irritiert. War der angekündigte, also jetzt nicht gerade spontan von Trump beschlossene Abzug, doch Teil von Friedensverhandlungen mit den Taliban. Und US-Generäle und auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die anderen NATO-Staaten fürchten jetzt, dass die Taliban damit wieder mehr Macht im Land erlangen können und die instabile junge Demokratie in Afghanistan eben gefährden.
Ja, wobei auf der anderen Seite sind die USA jetzt auch schon 19 Jahre lang in Afghanistan, und es ist jetzt das gefühlte 20. Mal, dass die USA Truppen zurückholen. Da denkt man sich halt auch, dass die Präsenz dort irgendwann ein Ende haben muss. Aber wie du sagst, ein zu schneller Abzug würde im Grunde niemandem helfen, außer den Taliban. Und der Idealfall wäre natürlich, dass Afghanistan auch ohne Unterstützung der NATO irgendwie für Stabilität im eigenen Land sorgen kann.
Ja, und das ist auch ein größeres Thema von Trumps Außenpolitik. Die USA ziehen sich zurück und der Rest der Welt muss irgendwie alleine damit klarkommen. Und das stößt natürlich bei den Verbündeten schlecht auf. Also etwa mit dem Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und dem Nuklearabkommen mit dem Iran. Biden hat zwar gesagt, dass er gleich am ersten Tag seiner Präsidentschaft wieder also dem Pariser Klimaabkommen beitreten möchte, aber es ist trotzdem ja viel verlorenes Vertrauen da, dass sich die USA jetzt wieder zurückholen muss oder erarbeiten muss, sage ich jetzt mal. Und da reden wir jetzt gar nicht also von Trumps kreativeren Verhalten, wenn es zu Außenpolitik kommt. Er hat ja auch zum Beispiel eine Episode mit dem nordkoreanischen Präsidenten gehabt, den Little Rocket Man.
Ja, voll. Der hat ihm ja so beautiful letters geschrieben,
Ja,
gell?
Little
Oder
Rocket Man.
beautiful letters.
Ja, der Rocket Man, von dem er Beautiful Letters bekommt. Also Kim Jong-il hat er auch so genannt. Und Diktatoren hat er auch mit Lob überschüttet. Also mit Putin ist er auch auf persönlicher Ebene zumindest recht gut klargekommen, wie es den Anschein gehabt hat. Und gleichzeitig hat er mit der EU, also einem langjährigen Verbündeten der USA, mehr oder weniger einen Handelsstreit angezettelt. Also für amerikanische Diplomaten waren das 4, ja, bizarre Jahre, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also viele haben auch deshalb ihren Job hingeschmissen. Das heißt, Biden wird eine ziemlich ausgehöhlte diplomatische Verwaltung übernehmen. Und dieser Personalmangel ist vielleicht auch ein Grund, warum die Erfolge, die Trump halt doch tatsächlich vorweisen kann, so wenig Beachtung finden. Also mir fallen da etwa die sogenannten Abraham-Abkommen ein, jetzt nur so zum Beispiel.
Ja, diese Abraham-Abkommen sollen ja die Beziehungen zwischen Israel und einigen muslimischen Ländern normalisieren. Das wäre ein ziemlicher Durchbruch. Da hat man bisher teilweise zwei Pässe gebraucht, weil zum Beispiel Saudi-Arabien einen Pass mit israelischem Stempel nicht anerkannt hat.
Ja, und man kann Trump schon auch zugute halten, dass er die USA nicht in einen weiteren Krieg geführt hat. Also da hat er natürlich schon auch Glück gehabt, dass während seiner Amtszeit keine wirklichen neuen Krisen entstanden sind, in die er die USA unbedingt hätte einschalten müssen. Aber wie Trump zum Beispiel auf einen Terroranschlag wie 9/11 reagiert hätte, das, sagen wir so, will man sich jetzt nicht unbedingt vorstellen. Aber es wäre eigentlich auch ein Kunststück, noch schlechter darauf zu reagieren, als George W. Bush etwa.
Ja, und trotz allem hat er ja trotzdem fleißig mit Drohnen Leute getötet oder getötet töten lassen, sage ich mal, zum Beispiel den einflussreichen iranischen Offizier Soleimani. Und in harten Zahlen wurden 2019 in Afghanistan 7.400 Bomben abgeworfen. Das waren mehr als je zuvor in diesem Jahrzehnt. Und laut UNO-Angaben sind dabei allein im ersten Halbjahr 2019 717 Zivilisten getötet worden. Wie viel im ganzen Jahr sind, können wir nicht genau sagen, weil fürs gesamte Jahr haben wir keine Statistiken gefunden, leider.
Ja, ich meine, 717 Zivilisten sind eh schon mehr als genug. Mit diesen Drohnenangriffen auf Afghanistan war Trump aber wirklich nicht alleine. Und auch überhaupt mit dem Flächenbombardement von Staaten reiht er sich eigentlich auch recht gut in die Riege der amerikanischen Präsidenten ein. Also eben bei den Drohnenangriffen, mit denen hat ja Obama zum Beispiel so richtig begonnen. Und natürlich war es Bush, der überhaupt erst nach 9/11 in Afghanistan und 2 Jahre danach in den Irak einmarschiert ist.
Ja, und jetzt haben wir recht schön über Trumps Außenpolitik gelabert. Aber was heißt das alles für die Rolle der USA als Weltmacht? Das haben wir jetzt mittlerweile schon vor 2 Monaten Samuel Schubert gefragt. Er ist Amerikaner und hat an verschiedenen Projekten der Vereinten Nationen auf der Welt gearbeitet. Heute unterrichtet er an der Webster Universität Wien und leitet dort unter anderem die Kurse Internationale Beziehungen und US-Außenpolitik und US-Institutionen.
Mr. Schubert, the former ambassador to the UN, Susan Rice, said, "People might not fully appreciate how much we have lost in terms of our national security and our standing in the world over the last 4 years. Do you agree with her evaluation?"
Ambassador Rice is also speaking from a very closely linked political association. Hence, the blame is purely on Trump. But the Trump is not purely Donald Trump where the blame lies. And one has to understand the relative position. All of this is calculated in relative terms. So if one goes back to the end of the Cold War, when the United States was the last remaining hyperpower relative to the other powers, it has declined in relative strength to the others, not in material terms, so not in terms of their absolute military power, but in particular in terms of its credibility and in terms of its attractiveness to others. What I am impressed with is that the United States has not gone to war. So what is interesting is that as bizarre as it sounds, Donald Trump is one of the most peaceful presidents the United States has ever had, which is bizarre, but that's where it is. The U.S. has not invaded foreign countries. It has reduced the amount of drone bombings that it has been involved with. You know, I think that we all want to say, well, we don't like what he says and how he says it and using Twitter and threatening to pull out. But he's not wrong that Germany has been underpaying on its commitments in NATO. He's not wrong that China has been abusing the fair trade system that's around. His underlying precept in the Middle East that if everybody would be tied together by making money, that they probably would stop going to war with one another is also not principally flawed. So there's a lot there, as hard as it is to say and to hear, there's a lot there that's not that bad. That's why I say the fundamentals, the U.S. hasn't shifted course in the big fundamental way. Where Susan Rice is right, given another 4 years, it may very well, because Donald Trump's ideas of where he wants that direction to go are different. And in fact, I would say that they're simpler, they're less developed. A significant portion of the senior diplomatic staff in the State Department has resigned or left in one way or another. Largely in opposition to the way that the State Department was restructured, was cleaned up, or managed. And what that means is that if you go to any post around the world, you no longer have as many senior American diplomats who have been around for a long time with a lot of experience on how to evacuate people in the event of a situation, how to cooperate with countries. And that has weakened America's ability, not now, but for the next decade to 2 decades, to be able to promote its mission and its cause. So if tomorrow there was a Joe Biden and everybody, you know, comes back with this, these lovely ideas of America, the liberal internationalist state, part of the infrastructure to carry that out is gone. And that is worrisome. So I would say it's true that the U.S. has lost a substantial amount of credibility. Let's put it that way. So that when the U.S. president of the future calls, every leader, be they a Democrat or an autocrat, can justly say, well, why should we enter into an agreement? Because it seems that somebody can get elected in your country and end that agreement. So the real thing that's out there is that everybody would just wish the United States would somehow reset itself and go back to being whatever it was or whatever they think it was. I don't think you're ever going to go back up to where the U.S. was at its peak, because now there is a credibility loss, and that's going to take at least a generation to fix.
As you said, the U.S. has irritated a lot of its allies. It stopped supporting the Kurds, for example, who are considered to be their only reliable partner in Syria. And Trump also threatened to leave big international organizations like the WHO and the NATO. I mean, right now they are just threats, but do you think former years of Trump could lead to those threats becoming reality?
So the United States has a long-standing history of supporting independence movements, rebel movements, revolutionary movements, and it supported the Kurds until it didn't. Right? And it supported the Taliban until it didn't. And it supported various forces to fight the Soviets in Afghanistan, and then it didn't. And it has supported all sorts of things until it doesn't anymore. And it does this not because it's a hypocritical state, but because it's a highly responsive democracy that needs to get funding and has constant internal battles. It's not that everybody supports every foreign policy in the United States. Most people don't care. But when they do, they tend to get into battles about where money is spent. So if you're spending money on a rebel movement and the rebel movement is victorious, as were the Kurds, right? Especially in Syria, where you had female Kurdish forces who represented absolutely the perfect ally of the United States at a principal idealistic level. But was it worth a war? I wouldn't put that all on Donald Trump, although it happened under his watch. Dropping out of international organizations or alliances. Well, so far the U.S. is still a member of the WHO, and it's still a member of NATO. Where Susan Rice, to come back to your first point, is right, if this goes on another 4 years, yes, it could result in him leading the United States out of these alliances, and the consequences of which are very, very difficult to assess, but they're not positive. Right. What I want to say is that the U.S. hasn't completely closed the door on where it came from and what it supported. But it has revealed to the world that the progressive, liberal, internationalist orientation that the world has become familiar with since the end of the Cold War is not the only America.
Even without Trump, wouldn't this really hurt the U.S. as it's perceived as a superpower, as it's perceived to be attractive?
Yes.
And what can be done against it?
That's a very. I don't have a magic wand that can solve that. The U.S. is divided on many fronts. It's got many, many cleavages in its society, and they're not about foreign policy. Most Americans don't care about foreign policy. Would be just as happy if there were no ports and no borders, as long as nothing coming into the country at all. So not no borders, but walls everywhere.
The US have been unusually quiet on the subject of protests in Belarus. You would imagine that under any other administration, the US would have voiced its support for the protesters in their fight for democracy. Does this surprise you?
What is peculiar is that the US hasn't spoken out about it, right? It has not engaged in the topic of challenging anyone. And probably Donald Trump will say, why? Why should we? Russia has done nothing, right? There are no Russian troops invading, even though there are police forces that are prepared to go. So it's very difficult. You know, you're right that there was, at this point where U.S. credibility was very high and everybody looked to the United States for leadership, that everyone would expect the United States to say something about what's going on in Belarus and the free rights of the people. And traditionally, it's hard to imagine a U.S. foreign policy where it doesn't openly support and stand for anyone who is protesting against tyranny, as that is the foundation of the country. That's its fundamental principle and orientation. Again, Donald Trump and those closest to him might argue, well, that's liberal nonsense. Right? Yes, that might be the way the U.S. was founded, but that's not what the U.S. is anymore. And the U.S. is its own country, and it should take care of its own interests. And Belarus is over there, and it's next to Russia. And leave it there. Right? So I think that's what you're also increasingly seeing out of the United States as well. That's the problem over there. And yes, we will happily welcome them to the West if they make it. But if they don't...
As an American, especially not living in the U.S., does that hurt you?
Yes, but not because I'm American not living in the country. It's because I'm an American who has worked around the world and done development projects with the aim of helping people be free and helping them to develop and pursue whatever it is they want to pursue. So yes, that hurts. What hurts me more as a student of international politics is that the last time the U.S. lost so much credibility or lacked the credibility that it has was previous to World War I. And the only way that it was able to get the credibility it now is losing or has lost was to essentially come out victorious out of a world war. And the notion that this is the case, given the material power of the United States, creates a situation where, yeah, there's a lot of concern of how the U.S. is going to be able to go and pursue a position of increased relative strength again. So yeah, that is something that concerns me. It concerns me because, although it's very peaceful here in Vienna, war is not that long ago and is not that far off the horizon as a possibility.
So the next question actually consists of two questions. How would you judge Trump's legacy, and what kind of approach to foreign policy would you expect from Joe Biden?
The lesson has been learned. The United States is a great power like every other great power in human history. And that is the greatest loss that can never, ever be recovered. It's gone. It's over. It's no longer this special entity that could always be trusted not to invade, conquer, and set up its own government for its own interests. This is something is over. This will never come back. So the question is, what can replace it? What is it that you can work towards? If Donald Trump loses and leaves the White House, and Joe Biden is president and he survives as president, then the world will see the other part of America. So the U.S. will try to fix certain things. It might redo some form of the Iran deal. It will try to build upon some of the things that have that Trump has done decently, whether that's with China, whether that's in the Middle East. But, you know, in all fairness, I come back to the fact that the U.S. hasn't invaded a country in 3.5 years. One has to look at that as much as one, you know, one might be critical of Donald Trump and all the language, the tweeting and so on. The U.S. has not engaged in aggressive, violent foreign policy, which it did consistently across multiple administrations from multiple parties in the past decades. So where is it going to come back? It might not be World War III, but the U.S. will come back with military action because that's the way in which it has approached matters. And so it would be a really significant development if the next president, or the president after the next one, were to consistently go without using military power.
Thank you very much for your time and expertise, Mr. Schubert.
And for waiting 2 months for our interview to air.
Ja, stimmt das auch. Und damit sind wir eigentlich eh schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Oder willst du noch was sagen?
Ja, ich glaube, das war eigentlich eh schon recht informativ, oder ich hoffe es zumindest. Und ich glaube, wir können uns auf die Schulter klopfen, dass dieses Interview immer noch aktuell ist, obwohl es vor der Wahl aufgenommen wurde. Das ist auch irgendwo eine Leistung.
Stimmt, und apropos Leistung, Samuel Schubert meinte ja, unter Biden würde man wieder das andere Gesicht der USA sehen. Und Biden hat zum Beispiel schon angekündigt, als allererste Mal Maßnahme als Präsident wieder ins Pariser Klimaabkommen einzutreten. Also ich glaube, das wird jetzt interessant zu beobachten, wie schnell Schubert da recht behält.
Und ja, also ich meine, wenn Biden...
Entschuldigung, ja, mach weiter.
Achso, sorry, ja, also wir sehen halt, wie schnell er recht behält, wenn Biden einmal darf, weil Trump kreist sich ja noch immer am Sessel im Oval Office fest.
Aber spätestens im Jänner ist das auch vorbei, weil dann wird er zur Not eben mit Samtsessel rausgeworfen.
Glaubst du? Ich finde, das sieht nämlich echt bequem aus. Also der Sessel, nicht Trump. Das wäre doch schade drum.
Du hast keine Ahnung, was ein Sessel und was ein Stuhl ist, gell?
Also nur für unsere Hörerinnen und Hörer, wir haben das jetzt vorher sehr lange besprochen. Laut Duden ist ein Sessel ein mit Rückenlehne, gewöhnlich auch mit Armlehne versehenes, meist weich gepolstertes, bequemes Sitzmöbel.
Ja, in Deutschland. Aber auf Österreichisch nennt man das ein Stuhl.
Diese Diskussion ist sicher voll spannend zum Zuhören.
Das hoffe ich doch. Also ist mindestens genauso wichtig wie die Außenpolitik der USA.
Ja, ich meine, zweiteres ist wirklich wichtig, aber weißt du, worunter Menschen noch leiden? Also außer unterm Sitzen auf ungepolsterten Sitzmöbeln?
Unter meiner schlechten Audioqualität?
Ja, das sicher auch. Aber ich meinte eigentlich unter Student Debt, also Schulden, die man aufnimmt, um die Studiengebühren zu finanzieren. Also so in den USA zum Beispiel oder eigentlich ganz konkret in den USA.
Ah, du meinst, weil Biden angekündigt hat, vor der Wahl den Student Debt zu canceln, also die Schulden einfach zu erlassen und wir die nächste Folge dazu planen?
Genau.
Wir haben mittlerweile einfach schon die besten Überleitungen.
Voll, dann leite ich jetzt zum Ende über.
Das wird alle freuen. Bis nächstes Mal.
Ciao.